Mann, du, zum Glück nehmen wir mit einem MP3-Rekorder auf und nicht mit einer Kassette, ne?
Warum?
Ja, sonst hätten wir Bandsalat. Man würde sich ja alles vernudeln. Hallo und herzlich willkommen zum Kulinarikast. Mein Name ist Sven Menke. Ich bin der Esel, denn ich nenne mich zuerst. Bei mir dabei, eigentlich bin ich bei ihm dabei, aber wir sind bei mir. Ich glaube, jetzt haben wir alle verwirrt. Wir sind wieder zu zweit und zwar ist bei mir der Kai Daniel.
Du.
Kai Daniel, du, genau. Eigentlich wollte ich Daniel nicht sagen, weil du sagst, glaube ich.
Oder wolltest du Kai Daniel sie sagen?
Nee, ich wollte keine Witze über deinen Namen, wobei ich mache mich nicht über deinen Namen lustig. Nee, du schreibst dich, glaube ich, immer dann eigentlich Kai du, ne? Du schreibst das nicht Kai Daniel du.
Genau, also ich bin, Rufname war schon immer Kai.
Hey du, jetzt sag ich doch, das ist unglaublich. Das war nicht beabsichtigt. Nee, Rufname ist Kai, ne?
Ja.
Ja. Ist ja auch ist ein zweiter Name, ne? Nicht ein Doppelname.
Genau, ein Zweitname, ja. Der Daniel.
Das ist immer gut, wenn man den ersten versoffen hat und nicht mehr weiß, wie man heißt.
Hat man immer noch einen auf Reserve.
Hat dir das schon mal geholfen in irgendeiner Situation?
Nee.
Nee. Nee, wir trinken ja auch nicht. Ja, wir wollten heute kochen, wir haben gekocht. Angedacht war, dass wir Fisch machen. Fisch à la Bordelaise.
Haben wir dann gelassen.
Jetzt willst du aber alle Witze raus.
Jetzt
hast du ihn versaut.
Entschuldigung. Ich habe das Skript vergessen.
Es liegt noch in der Küche. Nee, wir wollten Fisch à la Bordelaise machen, aber das war uns dann zu übergriffig. Deshalb haben wir dann heute lieber Bukake-Nudeln gemacht. Also ich muss das mal vorwegschießen. Kulinarikast Humor muss man nicht immer gleich verstehen. Mancher ist dafür angedacht, sich dann nochmal nachträglich ein bisschen damit zu beschäftigen. Deshalb lösen wir das hier auch nicht auf, aber ich werde im Blog dazu einen Link setzen. Da kann man sich das dann mal anschauen, wo dieser Witz so in etwa herkommt. Der erste Witz war besser, glaube ich. Aber kommen wir zu den Nudeln. Wir haben heute Nudeln gekocht, beziehungsweise du hast gestern schon angefangen, ne? Du hast gestern schon Teig gemacht. Wolltest du vielleicht sagen, was du gemacht hast und ich erzähle nachher, was ich gemacht habe? Dann könnte man das so schön ein bisschen aufteilen.
Okay, das passt ja thematisch auch gut, weil wir letztes Mal schon japanisch gekocht haben. Genau. In diesem.
Wir müssen nur aufpassen, dass das Nudelthema heute nicht den Rahmen sprengt.
Du hast wohl einen Clown gefrühstückt, oder? Ja, es gibt nämlich Ramen und die meisten kennen zumindest eine sehr, sehr Fastfood-artige Variante von diesen Nudeln, nämlich die Instant-Ramen, die in so kleinen Päckchen kommen und kennt ihr wahrscheinlich so kleine quadratische Pakete und dann ist da ein bisschen Suppenpulver dabei und manchmal noch so Tütchen mit Pasten und Ölen drin. Wir haben heute das Rezept ausprobiert, von dem diese Instant-Variante abstammt, also das Richtige. Und zwar habe ich für Sven mich die Variante Tonkotsu-Ramen, klingt jetzt auch erstmal sehr unappetitlich, um dir das mal vorwegzunehmen, gekocht. Genau, aber wir wollen uns vielleicht jetzt gar nicht so sehr auf diese Zubereitung, diese ganze Kombination und alles stürzen, sondern mehr auf die Nudeln.
Ja, also ich würde schon einmal kurz auf das Essen, was du kredenzt hast, eingehen. Aber ganz kurz, Ramen-Nudeln sind das, was da drin ist, wenn ich so frittierte Nudeln in so einem Asiasnack habe?
Frittiert ist ein gutes Stichwort. Bei den Instant-Nudeln ist es tatsächlich so, dass die frittiert wurden, um diese Garzeit halt extrem zu verkürzen. Das war der Trick, den ein, ich glaube, japanischer Produzent dieser Nudeln halt rausgefunden hat und damit dann eben den weltweiten Erfolg dieses Lebensmittels eingeleitet hat. Man kann die natürlich auch kochen und für andere Gerichte verwenden, braten oder frittieren oder was auch immer. Aber in den meisten, also in der traditionellen Weise kommt es halt in eine Brühe und wird dann eben als Nudelsuppe gegessen.
Ja, aber was ich meine ist, wenn ich so einen Nudelsnack kaufe, früher gab es ja auch von, ich weiß gar nicht, gibt es noch von Maggi, Asia Nudelsnack hießen, ist das dann wirklich die typische Ramen-Nudel, nur dass die halt meist frittiert ist, eben wegen der Zubereitung.
Genau, ja.
Und ich habe das auch schon ganz oft gesehen, dass viele Leute die auch gerne so wegknuspern.
Kann man ja
auch.
Genau, ne? Weil sie ja vorgegart ist und im Grunde auch dann so eine poröse Struktur hat durch das Frittieren, kann man sie im Grunde so wie Kartoffelchips oder als Snack essen, hat meine Tochter jetzt auch neulich gemacht. Ich habe nämlich auch diese getrockneten, frittierten Nudeln gekauft und sie meinte, sie mag das unheimlich gern. Ursprünglich gab es halt nicht diese Tütchen mit Suppenpulver dazu, sondern da waren die Nudeln halt auch schon mit so einer Art Würze beschichtet, sodass man im Grunde sowas Ähnliches hatte wie Kartoffelchips.
Mhm. Ja, er hat sich, glaube ich, nicht so lange gehalten. Ne? Das war, glaube ich, der Punkt,
genau,
weswegen man da umgestiegen ist.
Beziehungsweise, wie gesagt, Pasten und Öle kann man natürlich schwer auf sowas auftragen, weil das dann ja ranzig wird, wenn man es zu lange lagert.
Ja, genau, das
meine ich. Genau, also dieses Suppenpulver, weiß ich nicht, wahrscheinlich das wird eher gesondert mittlerweile geliefert, damit man unzählige Geschmacksvarianten machen kann und die Nudeln dann in einem getrennten Prozess herstellt.
Wobei das meiste bei diesen Snacknudeln, auf die ich jetzt gar nicht so lange eingehen wollen würde, ist ja, dass du halt das Aromaöl nachher hast. Ich habe hier auch eine Schale, wenn du deinen Teebeutel loswerden möchtest. Was ja echt so richtig den Flavor-Kick ausmacht, wenn du danach dieses Öltütchen aufreißt und das darüber gibst, das riecht schon immer sehr geil. Was genau. Ich da übrigens auch ganz schön finde, ist, dass du das, ja, wahrscheinlich dieses Chili-Pulver auch nochmal extra hast. Das heißt, du kannst sie halt auch so essen oder wenn du willst, auch super gerne in scharf. Weil,
genau.
Was ich finde, was bei Erkältung wirklich ein super Rezept ist, weil
das
viel Flüssigkeit, viel Salz fehlt dir ja in der Erkältung und die Chili ist ja prinzipiell auch eigentlich immer.
Ja, und so kann man es dann halt steuern, ne? Wenn man nicht scharf möchte oder Kinder das essen sollen, dann lassen sie das halt weg. Aber wo du das gerade sagtest mit den Ölen, ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja heute auch was mitgebracht, da hatte ich dir noch nicht verraten, was es ist. Dieses Schwarze ist ein Öl und das ist tatsächlich auch eine der bis zu 5 Komponenten dieser Nudelsuppen, ein gewürztes Öl. In dem Fall war das jetzt schwarzes Knoblauchöl. Das kann man herstellen, indem man Knoblauch in Öl.
Der fermentierte Knoblauch gewesen.
Das war der fermentierte jetzt, genau. Das war meine Variante sozusagen von diesem Rezept. In den Restaurants oder in Japan wird es häufig so hergestellt, dass gehackter Knoblauch in Öl bei ganz kleiner Hitze über lange Zeit gegart wird. Also immer weiter bräunen und dann bis zu schwarz. Der Geschmack dürfte dann noch ein bisschen anders sein durch diese Hitze. Aber da ich jetzt gerade diesen fermentierten Knoblauch hergestellt habe, wollte ich jetzt lieber dieses Knoblauchöl herstellen. Muss man dazu sagen, ist in dem Fall dann eben nicht traditionell. Aber ich fand, das schmeckte in der Kombination auch ganz gut.
Ja. Was mir jetzt beim Essen aufgefallen ist, wir können dann auf die Zubereitung gleich noch einmal eingehen, war, dass es doch relativ salzarm war. Und dann anschließend habe ich ja nochmal Nudeln gemacht. Da sagt es, ja, krass jetzt so im Vergleich.
Ja.
Da kommt der volle Würzkick zum Tragen. Wobei deine nicht nach nichts geschmeckt haben, sondern es fehlte halt Salz so aus meiner Empfindung heraus.
Ja. Ne? Also dafür, also man fangen wir am besten vorne an, diese Tonkotsu-Ramen-Brühe. Tonkotsu bedeutet übrigens Schweineknochensuppe.
Okay.
Und das ist halt ganz fair, weil das beschreibt so ziemlich genau das, was es ist. Man nimmt halt Schweineknochen und kocht die, beziehungsweise werden die erst blanchiert. Das ist halt in Asien üblich, hier teilweise vielleicht auch, dass die einmal für 10 Minuten gekocht wird, das Wasser dann aber verworfen wird und auch die Knochen nochmal gereinigt werden, weil sich dann diese, durch das Erhitzen tritt dann vielleicht auch nochmal Blut hervor aus den Knochen oder so kleine Knochensplitter werden abgewaschen. Und wenn man das dann nochmal unter kaltem Wasser ordentlich abspült und dann bis zu 24 Stunden kocht, mit Ingwer, Frühlingszwiebeln, wenn man möchte, Knoblauch, dann hat man eben eine sehr intensive, meist so milchige Brühe, die häufig auch so als cremig beschrieben wird, weil halt die ganze Gelatine sich rauslöst und das dann eben sehr gehaltvoll ist, das Ganze. Ne?
Mhm. Ja. Das ist übrigens ganz klassisch, dass man das macht. Wenn ich eine Brühe aufsetze, so nach französischer Küche, dann setze ich die als erstes mit Heißwasser auf, einfach um schnell kochendes Wasser zu haben.
Mhm.
Das soll einmal aufkochen, damit die Schwebeteilchen nochmal rauskommen, dass dann nochmal Eiweiß gerinnt, dass ich diesen ganzen Schmutz loswerde. Also das Wasser kommt komplett weg, die Knochen werden mit kaltem Wasser abgespült, gehst mit der Hände bei, machst es sauber, weil du das sonst nachher alles als Trübstoffen in der Suppe halt rumschwimmen hast und das willst du ja nicht.
Mhm. Sonst muss man die Suppe klären und das nimmt dann wieder Geschmack raus und so.
Nee, klären macht ja Geschmack rein, aber es kostet erstmal Zeit und es kostet Geld.
Weil das stimmt.
Du musst halt klären, es funktioniert halt darüber, dass du Eiweiß reinbringst in die möglichst kalte Flüssigkeit. und die dann erhitzt und durch das langsame Erhitzen schließt das Eiweiß sich, also das Eiweiß legt sich halt um die Schmutzteile, legt sich ja, es wird komplett verrührt, legt sich um die Schmutzteile, das Eiweiß gerinnt, steigt nach oben und du kannst es oben halt runternehmen. Und ganz klassisch in der französischen Küche ist, dass du es mit Rinderhesse machst, also bei Rinderbrühe. Je nachdem, wie oft du das klärst, ist es halt eine Consommé oder eine Consommé-Double. Und Rinderhesse ist halt teuer, ist halt eiweißreich, aber bringt natürlich auch ordentlich Geschmack rein, deshalb halt auch Kraftbrühe. Und was du in der französischen Küche nie machst, ist halt eine Brühe aus Schwein.
Stimmt, überhaupt, das ist, in der deutschen kennt man hier Küche
auch gar nicht.
Ja, höchstens für Eintöpfe, ne? So ein bisschen, dass man da Schweineknochen oder so mit reingibt.
Nee, du schmeißt vielleicht Fleisch mit Knochen rein, aber du würdest nicht aus Schweinekochen Knochen, also ist mir überhaupt nicht bekannt. Das ist auch so das, was du, ja, also was ich in der Lehre auch gelernt habe, du kochst nie eine Brühe aus Schwein.
Guck, und die Japaner machen es wieder.
Genau, die Chinesen auch.
Die Chinesen
ich
auch.
Ich weiß nicht, ob sie Asiaten prinzipiell machen, aber bei den Chinesen weiß ich das auch.
Und vor allen Dingen auch, wo wir gerade bei ungewöhnlichen Suppenkonzepten sind, obwohl da die Franzosen, glaube ich, dann wieder eine Ausnahme machen aus Fischknochen oder Fischköpfen. Ich weiß, dass bei meiner Ex-Frau, die ja Chinesin ist, dass wir dann manchmal, wenn so auf dem Markt ein Fischstand stand, dann hat sie diese Köpfe quasi geschenkt bekommen oder mal symbolischen Euro oder wir haben dann noch was anderes gekauft. Und für die war das ein unheimliches Fest, da eine Suppe draus zu kochen, auch mit Ingwer und Frühlingszwiebeln und so. Würde hier keiner auf die Idee kommen. Gerade höchstens in Frankreich mit der Bouillabaisse, wo man sich ja auch vielleicht ganze Fische drin verarbeiten kann.
Also du kochst hier schon Brühen aus Fischresten, aber du würdest halt den Kram rausnehmen, bevor du servierst.
Klar, das wird in China sicher auch gemacht.
Weiß ich nicht. Also
beziehungsweise diese Köpfe werden dann natürlich noch, da ist ja dann auch Fleisch dran und das ist ja auch sehr delikat. Bäckchen oder soll sein, habe ich selber nie probiert. Die Bäckchen und auch sozusagen das Innere. Ich will es gar nicht so genau. Das muss ich
auch nicht. Nee. Was du nicht machst, ist halt eine Brühe aus Lachs. Das kannst du nicht essen, weil das Fett ist so tranig.
Ja.
Das willst du nicht. Du kannst nachher natürlich Lachs in eine Fischsuppe mit rein. Du kannst auch eine Lachssuppe machen, aber du würdest nicht den Fond einfach aus Lachsresten machen.
Ja.
Das wird sehr, sehr tranig. Vor allem die Haut, die hat da drinnen nichts zu suchen. Die Haut kann man sowieso viel, viel besser knusprig braten. Kann man übrigens auch machen, wenn man die Haut abzieht. Ne? Also anschließend ist genauso wie mit Hühnchen, wenn du Hühnerbrühe kochst, die Haut abziehen, die wird ja normalerweise weggeschmissen. Nee, die kannst du ein bisschen trocknen lassen und dann einfach richtig knusprig braten.
Ja.
Musst du natürlich noch salzen, weil da ist ja alles rausgelaugt, ne? Aber das kann man auf jeden Fall machen. Ja. Wir haben ja schon gesagt, du machst Ramennudeln und sind auf die
Tonkotsu.
Tong oder Tung?
Tonkotsu.
Auf die Tonkotsu eingegangen. Wir müssen noch einmal ganz kurz klären, was Ramen überhaupt ist. Also ich habe mich jetzt, ich glaube seit 3 Wochen mache ich jeden Tag Nudeln. Immer die gleichen im Übrigen. Frische Eiernudeln, da kommen wir später zu. Hab mich aber natürlich auch mit vielen anderen Nudelsorten beschäftigt, aber jetzt in dieser Dekade meines Lebens nur mit asiatischen Nudeln, also gar nicht mit der italienischen Variante. Und was ich da ganz krass finde, ist, dass du in der italienischen Variante eigentlich immer, naja, es gibt halt zwei Möglichkeiten, entweder mit oder ohne Ei. Und ansonsten funktioniert da irgendwie alles über die Form. Und in der asiatischen Küche funktioniert eigentlich alles über die Zubereitung, weil die Form eigentlich immer die gleiche ist.
Ja.
Du hast zwar dicker, dünner, aber das war es von der Unterscheidung eigentlich auch schon. Und dann hast du eher, dass die Konsistenzen unterschiedlich sind, dass du ein anderes Mehl nimmst, dass du ein anderes Wasser nimmst.
Ja.
Bei den Ramen ist das ja jetzt auch wichtig. Oder bei den Udon. Udon.
Udon, ja.
Udon. Witz, Udon. Okay, bei den Udon-Nudeln nimmst du ja auch nicht einfach, im Idealfall nicht nur einfach Leitungswasser. Und vor allen Dingen, da werden die halt auch sehr häufig kalt gegessen.
Oder? Genau, du hattest ja auch von den Buchweizennudeln in japanischen gesprochen.
Soba-Nudeln.
Soba, ja.
Oder wie heißen denn die anderen? Soba-Nudeln und dann gab es noch, das ist glaube ich die feinere Variante, Soma-Nudeln. Ist das Soma? Ich glaube.
Das weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Aber
Soba, ne, diese Buchweizennudeln, die werden halt auch in so einer kalten Brühe, Würzbrühe dann serviert.
Ja, und die wird dann nachher, wenn du die gegessen hast, wird da, das finde ich da halt auch so interessant, wird der Rest von dieser Brühe nochmal mit dem frischen Kochwasser aufgegossen,
weil ja,
sehr gesund sein soll, sehr aromatisch. Na, ich muss hier mal ganz kurz anmerken, das ist jetzt zwar mitten in der Sendung, aber wo es mir gerade einfällt. Wir haben ja früher immer Shownotes gehabt und da Links drin gehabt, unter anderem auch zu YouTube-Videos. Wir werden, die Shownotes sind ja jetzt schon so prinzipiell erstmal weg, weil das wenig ergiebig ist, sowas zu pflegen für mich. Wenn jemand das machen möchte, gerne meldet euch. Ihr könnt auch was in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas bemerkenswert fandet. Ich packe das dann gerne noch in die Shownotes mit rein. Was ich mir jetzt aber vorgenommen habe, ist, dass es zu jeder Folge eine YouTube-Playlist geben wird, weil ich halt auch viel auf YouTube recherchiere und dann könnt ihr euch das da angucken. Da gibt es zum Beispiel eine Folge Begin Japanology, wo es halt auch um die Soba-Nudel geht. Und da haben sie dann auch wissenschaftlich untersucht, wo wir gerade beim Aroma waren, welchen Unterschied es macht, wie du diese Nudel isst.
Ja.
Das fand ich total spannend. Die werden ja richtig geschlürft. Machst du eigentlich bei den Spaghetti gerade mit einer Tomaten- oder Bolognese-Soße ja auch.
Oder hier bei der Ramen-Nudel gehört das eigentlich auch zum Geschäft.
Genau. Und was ich da halt so spannend fand, echt zu sehen, was für einen Unterschied in der Wahrnehmung der Aromen das dann macht. Also das ist echt schon krass.
Ja, ja, ist auch ein schönes Format, dieses Begin Japanology, habe ich auch immer gern geguckt.
Das ist schön, schön beruhigend. Wer den Kulinarikast mag, der wird Begin Japanology auch mögen. Peter Barrican ist auch ein sehr ruhiger, sehr, ja, wer mich mag, mag ihn auch.
Das ja, genau, auf jeden Fall. Den kann man nicht mögen.
Genau, der ist total, auch unaffektiert.
Ja. So, sehr, sehr relaxter Typ so.
Ja, der ist DJ, ne?
Echt?
Ja, der ist DJ, der macht für Radiosender, macht der DJ, fand ich okay, total witzig.
Das Bild muss ich jetzt irgendwie im Kopf mal zusammenbekommen, wie er in so einer Disco steht.
Ah gut, ist halt nicht David Guetta, ne?
Ja, naja. Wollen wir nochmal zu den Nudeln?
Genau, zu den Rahmennudeln.
Ja, ich würde es einmal aufzählen. Also wir haben die Brühe, haben wir jetzt drüber gesprochen, aus Schweineknochen, wir haben Tare. Das ist, hast du vielleicht eben gesehen, bevor ich die Nudeln reingetan habe. Das ist im Grunde das, wo die Salzigkeit rauskommt. Das ist im Grunde so eine Art Würzbrühe oder Würzsuppe, die getrennt sozusagen nochmal zu der eigentlichen Fleischbrühe oder Knochenbrühe angerührt wird. Das ist in dem Fall Sojasauce, Mirin, Frühlingszwiebeln und Ingwer erhitzt. Und im Grunde dosiert man darüber dann die Salzigkeit.
Aber du passierst das, ne? Also da kommt
das wird passiert, ja, genau. Beziehungsweise in dem Fall habe ich das Fleisch, was ja oben drauf gekommen ist, darin mariniert und natürlich das auch mit erhitzt. Mhm. Ne? Also da war jetzt nicht, das ist jetzt nicht aus dem rohen Fleisch, aber da passt das ganz gut zusammen, dass man die Marinade erhitzt, nachher abgefiltert, als diese Würzsoße nehmen kann. Es gibt auch Varianten aus nur Sojasauce oder diese Dashi, die wir in der letzten Folge auch hatten, diese Brühe aus Algen und Fischflocken oder eben sehr intensiv aus so kleinen Sardellen. Also da wird sehr viel Unterschiedliches gemacht, um diese Basis dann auch nochmal zu variieren.
Und die Soße wird aber auch nur kurz aufgekocht, ne?
Genau, also die wird jetzt, die im Grunde ist ja, Sojasauce ist ja schon Würzsoße. Da war jetzt nur, weil das Fleisch drin gelegen hat, dass man das jetzt da kein Gesundheitsrisiko hat. So.
Nee, und was ich halt spannend finde, ist, es gibt nicht so viel Würzsoßen, die lange gekocht werden in der asiatischen Küche. Und in der deutschen und auch in der französischen Küche machst du halt die Kraft darüber, dass du es reduzieren lässt. Also, dass es wirklich lange kochen lässt, bis möglichst viel Wasser raus ist. Mhm. Ein ganz typisches Beispiel ist ja allein die Bratensoße, wenn du einen Braten machst. Ne?
Stimmt.
Im Haushalt kochst du die dann vielleicht nicht nochmal länger nach, aber das passiert ja schon im Ofenrohr, dass der Funk sich reduziert. Du gießt zwar immer wieder ein bisschen was nach, aber nachher ist das eine sehr reduzierte Sache und darüber kommt dann der Geschmack. Mhm. Und was du jetzt sagst, ist, du tust im Grunde genommen schon alles rein, mischst es alles und kochst es einmal auf. Auf jeden Fall kochst du es ja auch auf, weil einfach, dass sich die Zutaten besser vermischen, gerade auch Lauch, Zwiebel und Ingwer, dass das ein bisschen ausgelaugt wird. Mhm. Das funktioniert über Hitze halt besser. Ne? Natürlich dann, wenn du irgendwas mariniert hast, gerade rohen Fisch, rohen Fleisch oder so, das musst du halt einmal aufkochen. Ja, und das gibst du dann halt getrennt, ne? Also das kam als erstes in die Schale.
Also es gibt da sicher auch noch Regeln, da bin ich jetzt nicht so streng vorgegangen, was wann reinkommt, aber auf jeden Fall kommt unten immer diese Tare, Wirzo-Suppe rein, dann entweder die Nudeln oder die Brühe. Also die Nudeln werden auch getrennt gekocht, die werden nicht in der Brühe gekocht, das ist vielleicht noch ganz wichtig.
Ganz normal in Salzwasser, ne?
Genau, nicht mal in Salzwasser, nur in Wasser.
Okay.
Und bei den Ölen wollte ich eben noch sagen, das mit dem schwarzen Knoblauch ist eine Variante. Es gibt aber auch unzählige andere. Sehr spannend. Können wir ein Video vielleicht verlinken von Alex French Guy. Weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, noch
der nicht. Der hat eine Serie über Ramen auch gemacht, die sehr schön ist. Der spricht Englisch, also nicht Französisch, aber halt mit so einem schönen französischen Akzent. Und der hat mal 5 von diesen Ölen hergestellt. Und zwar aus Garnelenschalen, aus Frühlingszwiebeln, aus diesen kleinen Sardellen auch und dann noch irgendwie 3 andere, braucht man jetzt nicht alles aufzählen, aber das Grundprinzip ist, dass du eben irgendwas in Öl erhitzt und dann ein gewürztes Öl hast. Und das kannst du dann auch für ein paar Wochen aufbewahren, vielleicht nicht zu lange, aber das ist dann so nochmal so eine schöne Sache, die den Geschmack intensiviert.
Es wird ja in der chinesischen Küche ganz viel mit Chilis gemacht. Mhm. Also, dass du wirklich
Chiliöl gehört auch Chili dazu, ja.
Machst. Durch das Öl ist das Ganze dann ja auch nicht ganz so scharf, als wenn du jetzt zum Beispiel eine Tomatensauce kochst und da Chilis reinhaust. Dann ist ja relativ wenig Öl drin, wenn überhaupt. Und wenn du ein Chiliöl nimmst, ich mache das ja auch oder habe das eine Zeit lang ganz gerne gemacht mit Sambal Oleg. Das ist ja im Grunde genommen auch einfach geschrotete Chilis, ein bisschen Zeus noch dran. Hab einen Teil Sambal Oleg genommen, einen Teil Öl und einen Teil Wasser, das vermengt und dann zum Beispiel Hähnchenbrust damit eingestrichen und in den Ofen geschoben. Und dadurch, dass du halt dieses Öl mit dran hast, ist das gar nicht mehr so scharf.
Ne? Stimmt.
Immer noch eine schöne Würze, aber halt dieses Feure, das Capsaicin.
Kann man so ein bisschen runter regulieren, ja. Genau.
Also wir haben jetzt die Würzsoße. Magst du nochmal den Namen sagen?
Tare.
Die Tare. Die, ne? Wobei.
Keine Ahnung.
Wir haben Tare drin, dann haben wir die Nudel drin, auf die wir immer noch zu sprechen kommen müssen.
Ja.
Aber das zum Schluss, damit es auch besser hängen bleibt.
Genau.
Und
die Brühe.
Die Brühe. Und anschließend kamen ja jetzt noch ein paar Toppings.
Genau, drauf, Toppings sind dann nochmal eine Spielerei. Das eine sind gehackte Frühlingszwiebeln. Ich glaube, Negi heißen die auf Japanisch.
Es gibt nichts in der asiatischen Küche, wo du keine Frühlingszwiebeln
brauchst. Eben, aber in dem Fall gehört sie, glaube ich, zu dieser Kombo fest mit dazu. So ein Stückchen Nori-Blatt, was man auch von den Sushi kennt.
Also Alge, ne?
Alge, genau.
Die ist, glaube ich, getrocknet und dann nochmal geröstet oder wird die nur getrocknet?
Ist auch geröstet und in dem Fall, was ich jetzt dabei hatte, das war sogar noch gewürzt. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht so japanisch. Diese Blättchen sind auch so als Snack erhältlich in Japan. Okay. Das war jetzt Geschmacksrichtung Wasabi, glaube ich. Mhm. Hat man jetzt in der ganzen Kombi wahrscheinlich auch nicht rausgeschmeckt, aber wenn man sie so pur isst, dann schmeckt das eben nach Wasabi zum Beispiel. Gibt's also so wie Kartoffelchips auch unterschiedlich gewürzte Päckchen mit diesen Algenblättern.
Krass, davon sollte man aber auch nicht zu viel essen, ne? Wegen dem
Jod.
Jod, genau. Mhm. Algen lagern ja Jod ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Ja, dann hattest du noch wachsweich gekochtes Ei. Also im Grunde genommen nicht das ganze Ei war wachsweich, sondern wirklich außen das Eiweiß fest und innen das Eigelb zu, ich sag mal, 95% flüssig. Sehr lecker.
Ja, also 6 Minuten. Also Ei in kochendes Wasser, 6 Minuten genau. Wer es jetzt noch so ein bisschen cremiger haben wollte, unseres war jetzt so noch ein Ticken flüssig. Vielleicht hätte es noch so 10 Sekunden länger gebraucht. Aber so um den Dreh müsste eigentlich passen. Hängt natürlich auch von der Größe des Eis ab und ob ihr es aus dem Kühlschrank genommen habt.
Der Luftdruck.
Eier
exakt zu kochen ist auch nochmal so eine Wissenschaft für
sich. Ja, eben, da können wir nochmal eine ganz eigene Sendung drüber machen. Genau. Und
jetzt weiß ich schon, wie wir die Sendung starten. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, dann ist es verbraucht. Das heben wir uns dann auf. Aber wir haben vorhin schon drüber gesprochen.
Okay. Aber jetzt hast du dir einen Witz erzählt.
Ja, erzähle ich dir gleich dafür.
Okay.
Die Hörer lassen wir heute außen vor. Dann hattest du noch Schweinebauch war es, ne?
Genau.
Schweinebauch als Rolle zubereitet, aufgeschnitten mit oben drauf. Schweinebauch ist ja auch so ein typisches
ist ein total asiatisches Ding. wird hier meistens höchstens zum Grillen mal genommen oder eben auch für Eintöpfe, aber
oder als Bacon.
Oder als Bacon, gut. Aber in Asien ist das halt, also gerade fettes Schweinefleisch, das Thema hatten wir ja auch schon, sehr begehrt. Ja. Und hier ist es halt eher ein günstiges Stück Fleisch.
Ja, absolut. Außer zur Grillsaison, ne?
Dann außer zur Grillsaison,
ja. Den hast du einfach aufgerollt in der Tare mariniert und dann in den Ofen geschoben.
Und dann in den Ofen geschoben.
Das ist aber auch was du eigentlich nur in Japan machen kannst, ne?
Was denn?
Sachen in den Ofen schieben. Typisch chinesisch habe ich im Kopf, dass die Haushalte früher keinen Ofen hatten.
Mag
Oder
sein.
Ist da mein Bild komplett falsch?
Nee, das stimmt schon. Also gerade so Küchenausstattung sind in Asien nochmal ganz anders, aber da könnte ich jetzt so aus dem Stand nicht sagen, also so Backofen, wie wir den kennen, weil eben die Kultur auch nicht so auf Brot und Kuchen und so basiert, ist, glaube ich, eher selten, da hast du wohl recht. Und die Japaner, wenn ich mal so japanische Kochsendungen gucke, haben auch meistens nur so einen ganz kleinen Grillofen, so, also nicht auch so ein großes Teil, sondern weil die Wohnungen ja auch relativ klein sind, in den Metropolen zumindest, haben die auch dann eben sowas wie eine Mikrowelle von der Größe her, ne? Also nur dann halt als Grill. War hier in den 70ern auch sehr populär, um so gegrillten, mit Käse überbackenen Toast zu machen. Meine Eltern hatten sowas, so auch so ein Ding, wo man sogar noch so einen Spieß reinsetzen konnte, um dann Spießbraten zu machen. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
Ja, reicht ja eigentlich auch, ne? Außer du willst halt wirklich, wobei, wenn du eine Kastenform Kuchen backen willst, reicht das auch immer noch.
Ja, klar. Also die Japaner machen ja auch sehr hübsche, vor allen Dingen Cheesecake und so. Japanisch ist ja nochmal ein ganz anderes Ding als bei uns. Können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen.
Auf jeden Fall. Wir haben noch viel vor. Ihr seht, es lohnt sich. Wer uns unterstützt, unterstützt langfristig eine Sendung, die jetzt schon weiß, dass wir bis zum Ende des Jahres ausgefüllt sind mit Themen.
Ja.
Also theoretisch, wir haben uns da noch nicht ganz so festgelegt, aber wir haben viel zu erzählen. Jetzt sollten wir vielleicht noch erzählen, also wir haben Tare, wir haben die Nudel, wir haben den Schweineknochenfond, wir haben
Toppings.
Die Toppings, das war in diesem Fall das wachsweiche Ei, wir haben Frühlingszwiebel, wir haben den Schweinebraten und wir haben das schwarze Knoblauchöl, richtig?
Mhm. Jetzt kommen wir zu den Nudeln, oder?
Genau, jetzt kommen wir zur eigentlichen Nudel. Denn was macht jetzt die Ramen-Nudel so besonders? Im Grunde genommen ist es ja auch nur eine Weizennudel mit Salz drin. Und die wird nicht mit Ei gemacht, sondern die wird mit Wasser gemacht.
Und trotzdem ist sie gelb.
Genau, wie kommt das?
Die Ramen-Nudel stammt ursprünglich auch aus den westlichen Provinzen von China, das Rezept zumindest. Und ich habe jetzt nicht den genauen Ort parat, aber es gab einen Ort, wo ein See, an einem See, der von Natur aus ein sehr alkalisches, also basisches Wasser
seifig
hatte. Seifig,
um kann man es noch populärer zu sagen. Ich muss vorhin auch erst nachgucken, als ich dann nochmal geguckt habe, alkalisch, okay, es ist alkalisch. Was genau ist alkalisch?
Das Gegenteil von sauer, also genau, das exakte es ist, Gegenteil.
Es ist seifig,
ja.
Richtig.
Und dieses Wasser haben die halt auch für die Zubereitung ihrer Speisen verwendet. Übrigens, du hattest mich neulich, also außerhalb der Sendung, gefragt, ob ich wüsste, diese gezogenen Nudeln, die Lamien, die sind im Grunde sozusagen die Geburtsnudel, aus denen später die Ramen-Nudeln entstanden sind. Ach so, das ist so das ursprüngliche Ding.
Es wird auch über eine Base, also über
genau. Also diese Nudeln, diese Lamien, die werden sehr kunstvoll gezogen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dann wird das immer wieder aus
dem... Seht ihr es bei uns in unserer Videoplaylist zu diesem Kanal, zu dieser Folge.
Wenn Sven das zubereitet.
Ja, ich habe das vor Jahren mal gesagt, als wir uns hier vom Küchenfunk getroffen haben, dass ich das gerne können würde.
Ah.
Das muss so eine innere Befriedigung sein, so Nudeln so zack.
Ja, dann wird das wieder gefaltet und wieder auseinandergezogen und die sind unglaublich stabil. Also die Rezepte für den Teig werden, glaube ich, da auch in den Familien der Köche so höchstens noch an den eigenen Sohn weitergegeben. Es ist, glaube ich, ganz schwierig rauszufinden, was genau außer diesem basischen Wasser da drin ist, was
ich glaube, dass die Japaner China damals überfallen haben, nur um an ein Rezept
zu kommen.
Alles andere war egal. Nur diese Nudel. Da sie das nicht konnten, mussten sie sich halt mit ihren Soba-Nudeln zufriedenstellen, die man nicht ziehen kann.
Genau.
Übrigens, ziehen mache ich auch bei meinen Nudeln. Also ich roll die nicht nur, sondern ich zähle die auch. Aber wir müssen ganz kurz noch das Alkalische. Wo nimmst du denn jetzt das Alkalische her? Also du fährst jedes Mal, wenn du Rahmennudeln machen willst.
Fahre ich in die Provinz Sichuan und hole mir einen Eimer Wasser. Ja. Nein, natürlich können wir das mittlerweile auch nachbilden. Der ursprünglich war in diesem Seewasser Natriumcarbonat enthalten und auch Kalium. Carbonat, meine ich, und auch geringe Spuren von Phosphorsäure, bekannt auch aus der Coca-Cola als Säurungsmittel. Mhm. Das ist so die Kombi. Jetzt habe ich ganz oft die Videos im englischen Sprachraum gesehen und da ist es immer schwierig, wenn die von Baking Powder, Baking Soda und möglichen anderen Sachen sprechen.
Baked Baking
Powder. Da kommen wir jetzt nämlich hin, weil Baking Soda ist das Natron, das kannst du hier auch so im Drogeriemarkt oder im Supermarkt kaufen. Und das ist Natriumhydrogencarbonat. Wenn du das verwenden würdest, um diese Nudeln herzustellen, wäre das Wasser aber nicht alkalisch genug, beziehungsweise müsstest du es vielleicht so stark einrühren, dass es dann wirklich übel schmecken würde. Der Trick, wenn man jetzt nicht Chemiker ist oder irgendwie Zugriff auf so einen Laborhandel hat, um das Natriumcarbonat zu bekommen, ist dieses Natron zu nehmen und bei circa 150 Grad für eine Stunde ausgebreitet auf ein Blech oder auf eine Schale zu backen. Und dann hat man tatsächlich gebackenes gebackenes Natron, und das kann man dann verwenden.
Also ich kann nicht einfach Backpulver nehmen und das backen.
In dem Backpulver ist ja das Salz einer Säure noch mit drin. Mhm. Das, wenn du, sobald du Wasser gibst, reagiert das ja miteinander und bildet das CO2. Das kannst du nicht nehmen, beziehungsweise ja, hättest du ein anderes Ergebnis. Wahrscheinlich.
Also ich muss dann wirklich schon Natron nehmen.
Natron.
Handelsname ist, hier ist Kaisernatron, gibt es in so einer
grün-weißen
Packung mit einer Frau, die da irgendwie einen Kelch oder sowas hält.
Das wäre das Mittel der Wahl. Und genau. Das eben dann für eine Stunde in den Ofen. Dann, wenn ihr das auf Vorrat macht, was natürlich so vom Energietechnischen her sinnvoll wäre, gut und trocken in ein Schraubglas oder in ein Schnappglas verpacken, weil das wieder Feuchtigkeit zieht. Dann hat man wieder Natriumhydrogencarbonat. Also das muss man dann trocken lagern.
Und Finger weg, ne?
Ja, also das ist dann auch schon sehr ätzend, ja.
Nicht mit den Fingern dabei gehen, am besten dann wirklich irgendwie einmal Handschuhe, irgendwie sowas.
Genau, zumindest wenn man dann mit den großen Mengen hantiert. Nachher kann man dann so auf 440 Gramm Mehl reichen 4 Teelöffel.
Doch, so viel?
Ja, das ist schon, also man hat es ja auch rausgeschmeckt jetzt, ne? Die Nudeln schmeckten ja durchaus seifig.
Ja.
Aber um den Effekt dieser elastischen Nudeln herzubekommen, muss man das wohl so machen.
Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und dann eben 100 Milliliter kochendes Wasser, da löst man dann dieses Natriumcarbonat drin auf und dann nochmal 100 Milliliter kaltes Wasser und dann das Ganze verrühren. Aus deiner Erfahrung kannst du sicher sagen, das wird jetzt kein sehr feuchter Teig, eher bröselig. Man sollte sich dann aber nicht verunsichern lassen, man muss das dann mit der Hand kräftig zusammenkneten und auch ein bisschen lagern, mindestens 20 Minuten und dann reicht das. Also der Teig soll wirklich nicht sehr feucht sein, weil diese Nudeln eben eben entsprechend so zubereitet werden sollen.
Kommen wir gleich auch bei meinen Nudeln noch mal kurz drauf wegen der Feuchtigkeit und so. Also du hattest jetzt 200 Milliliter Flüssigkeit, richtig? 100 Milliliter heiß. Heiß deshalb um das Pulver, die 4 Teelöffel Backpulver. Mhm. Also gebackenes Natron korrekterweise aufzulösen, dann 100 Milliliter kaltes Wasser, damit das Wasser nicht zu warm ist.
Mhm.
Und du hattest dann 400 Gramm Mehl, richtig?
440.
440, ja. Ja, das ist schon ein hartes Verhältnis.
Ja.
Also 1:2 geht noch.
Mhm.
Alles darunter wird wirklich schon knifflig. Und was man da halt echt gut machen kann, ist, wenn man Probleme hat, das zu kneten, erstmal das Nudelholz zu nehmen und einfach ein paar Mal ausrollen, wieder zusammenfalten, auch wieder ausrollen, bis so die Feuchtigkeit wirklich gut durchmischt ist. Ja, und wie du sagtest, ruhen lassen, 20 Minuten, eine halbe Stunde, das empfehle ich immer bei Teigen. Immer. Ob das ein Hefeteig ist, ob das ein Pizzateig ist, den ich jetzt gerade versuche, möglichst dünn auszurollen. Wenn der sich zusammenzieht, einfach mal 5 Minuten stehen lassen. Das hat nämlich mit dem Gluten da drinnen zu tun.
Mhm.
Das Gluten wird aktiviert durch das Kneten, deshalb kneten wir Teig ja auch, ja. Und je elastischer wir den haben wollen, umso länger müssen wir ihn auch kneten, damit wirklich das ganze Gluten aktiviert wird. Mhm. Dadurch wird er halt elastisch. Und dass er sich wieder zusammenzieht, das liegt an den schwachen Eiweißverbindungen, die da drin sind. Man kann sich das Ganze so vorstellen, das Gluten ist wie eine lange Spiralfeder. Und wenn ich jetzt den Teig knete, dann verbinden sich diese Spiralfedern miteinander und es gibt dabei halt schwache Verbindungen. Und diese schwachen Verbindungen, die lösen sich durch die Spannung im Teig wieder auf, wenn ich den Teig ein bisschen stehen lasse. Dadurch wird er dann halt nachgiebiger. Mhm. Und das, gerade bei den Nudeln, das macht echt einen Wahnsinn. Bei Hefeteig geht es noch, also weil ein Hefeteig an und für sich ja schon sehr, sehr weich und geschmeidig ist, aber auch da, wenn ich, wie gesagt, wenn ich Pizza machen will, ich lege den Teig dann aufs Blech, lasse den 5 Minuten stehen und dann kann ich ihn halt super ausrollen. Ja, ich rolle Pizzateig manchmal. Ich weiß, dass es idealerweise ist, ihn zu ziehen, aber manchmal geht das nicht. Gibt's irgendwann auch nochmal in einer aktualisierten Pizza-Folge.
Und wo wir gerade bei chemisch-physikalischen Prozessen sind, wir hatten ja eben schon angedeutet, der Rahmenteig ist gelblich und das kommt auch durch diese Lauge. Soweit ich das jetzt noch gestern mir schleunig angelesen habe, wird durch diesen pH-Wert, den hohen, werden auch Eiweiße, jetzt weiß ich nicht, ob es das Gluten ist oder andere Eiweiße, von Kohlenhydraten gelöst, die also die sind vorher verbunden und durch diesen pH-Wert löst sich das ab und das führt dann eben auch zu dieser Farbveränderung, eben auch zu dieser Elastizität, die dann vom Gluten sicherlich kommt. Aber wenn Eiweiße die Struktur verändern und sich dann auch die Farbe verändert, kennt man einfaches Beispiel vom Ei, wenn man Eiklar durch Hitze verändert das Eiweiß, wird es halt weiß und so hat man dann hin und wieder auch solche Farbveränderungen im Teig.
Genau. Ja, und das im Idealfall wird es wirklich deutlich gelb.
Ja.
Also man kann es schon, ich finde, man kann es schon unterscheiden von einem Gelb, was durch Eigelb herrührt. Mhm. Es wird so ein bisschen ja, milchig gelb eher, anstatt so ein volles, kräftiges Gelb, was du beim Eigelb hast. Aber es ist echt schon eine krasse Färbung, die du da kriegst. Packst du denn in die Rahmennudeln noch zusätzlich Salz oder nur das Natrium?
Nur das gebackene Backpulver.
Ich habe in Chemie jetzt nicht ganz so aufgepasst. Ist denn da auch Salz drin?
Nee. Also es ist ein Salz, also aus der Klasse der Salze, aber ja. Es ist kein Natriumchlorid, was wir als Kochsalz kennen,
wenn du das meinst. Was wir ja das letzte Mal hatten, als ich meine Gyoza gemacht habe, beziehungsweise meine Jiaozi, wobei wir ja wissen, dass es Gyoza waren, weil es war ja gebraten und es war dicker. Da hatte ich ja auch das Problem, dass der Teig irgendwie, der konnte Mehl aufnehmen und irgendwie klebte das alles nicht. Und ich habe jetzt nachgelesen und wenn ich das richtig verstanden habe, lag es halt mit daran, dass ich halt grobes Salz genommen hatte. Mhm. Und das hat gerade grobes Salz da. Und das hat sich halt nicht dementsprechend aufgelöst. Und du brauchst halt Salz, Salz fördert halt die Ausbildung des Glutens.
Ah,
auch jetzt noch nicht ganz so verinnerlichtes Wissen, aber kann man da auch mal im Auge behalten. Wer das übrigens alles genauer wissen möchte, der kann sich gerne mal von Harold Mackey on Food and Cooking zulegen. Gibt's auch in Deutsch, also in Englisch habe ich es auch mal gehabt. War ein schwerer Fehler. Ich kann das in Deutsch ja kaum. Also ist es wirklich bis auf die chemische Ebene erklärt, was da genau beim Kochen wie funktioniert. Mhm. Sehr, sehr interessant. Ist eins meiner Standardwerke, die ich halt benutze, wenn ich sowas verstehen will. Ist jetzt noch nicht so, dass ich das alles flüssig erklären könnte, ist aber echt super interessant. Ich packe das mit Sicherheit auch irgendwie bei uns auf die Liste hier zu dieser Folge, dass ihr das einfach findet. Mhm.
Aber vielleicht, um da mal reinzugrätschen, ich gerade weiß nicht, wenn ich asiatisch koche, bei Reis und bei Nudeln gebe ich halt kein Salz dazu. Vielleicht war das aber das Problem, weil wir haben ja die Nudeln eben gekocht und gegessen. Die waren ja doch etwas weich und die anderen, die wir probiert hatten, die hatten normalen Biss. Vielleicht muss ich es einfach auch mal mit Salz probieren im Teig. Vielleicht ist das die Komponente, die jetzt noch gefehlt hat, um die Struktur oder um die Konsistenz irgendwie noch ein bisschen passender hinzukriegen.
Kann man auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Genau. Mhm. Ja, und jetzt hast du halt in der Nudel, also in dem Teig schon das Alkalische mit drin und kochst es dann einfach ganz normal in normalem Wasser.
Genau.
Beziehungsweise, wenn das doch aus diesem chinesischen Dorf, aus dieser chinesischen Region stammt mit dem Wasser aus dem See, haben wir das dann nicht auch in dem Wasser auch gekocht?
Das kann gut sein, ja. Ich glaube nicht, dass sie da nochmal anderes Wasser geholt haben.
Das wäre dann ja auch interessant zu wissen, wie verhält sich die Nudel, wenn ich sie dann anschließend auch nochmal in einem alkalischen Wasser koche.
Mhm. Ja. Könnte man eine ganze Forschungsreihe draus machen.
Ja, weil alkalisches, also du hast das vorhin schon so schön angemerkt, wir arbeiten super viel mit Säuren, wir arbeiten aber nie mit Basen in der Küche oder zumindest nie absichtlich.
Ja, ne? Außer bei der Laugenbrezel, wie du
dann noch genau, rausgefunden hast. Laugenbrezel und Putzen, das kann der Deutsche mit Laugen, ansonsten Laugen taugen sonst so nichts bei uns in der Küche, bis jetzt.
Ja. Allerdings, wo du das mit dem Putzen sagst, ne, immer wieder begeistert, wer mal den Fehler gemacht hat, was anbrennen zu lassen im Topf und damit, wer weiß, welchen Putzmitteln drin rumgewulackt hat. So eine starke Lauge, die löst so eine schwarze Kruste unheimlich schnell auf.
Das fiel mir eben gerade noch ein. Hast du eine Ahnung von dem pH-Wert, den dein Wasser hat, wenn du das in die Nudel reinmachst?
Ich habe leider keine, also ich habe dann auch überlegt, mir so Lackmuspapier zu besorgen, hab ich aber im Moment nicht da. Also das würde ich gerne auch noch rausfinden, weil ne, dieser Prozess des Backpulverbackens ist natürlich auch nochmal nicht ganz klar, weil du tust ein weißes Pulver rein und holst ein weißes Pulver raus. Ob das geklappt hat, weiß man eigentlich nur, wenn man den pH-Wert misst.
Und das, was ich zum Beispiel gesehen habe, war, dass man es bei 120 Grad eine Stunde in den Ofen schiebt. Das wäre dann ja auch interessant zu wissen, wo ist da jetzt der Unterschied? Weil wir kommen ja jetzt so in den Bereich, da fehlen uns vor allen Dingen unserer Kultur, möchte ich jetzt auch mal sagen, so die Erfahrungswerte. Ich will jetzt gar nicht sagen, oh, das ist böse Chemie und so gefährlich, aber ne, ich weiß nicht, wenn ich das mache, was kommt da hinten raus? Ist das vielleicht auch irgendwo ungesund für mich? Mhm. Ne? Und wenn man das dann mal so überprüfen kann, das werden wir auf jeden Fall nochmal machen.
Ja.
Ich habe ja auch ein Kerntemperaturmessgerät hier. Damit kann man dann auch nochmal ein bisschen genauer arbeiten. Mhm. Also ihr seht, es bleibt hier spannend beim Kulinarikast.
Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir aber mal zu deinen Nudeln.
Ja, ne? Die Zeit läuft uns
dann ja, eben.
Ja auch bald schon weg. Ich überlege gerade noch ganz kurz, müssen wir bei der Rahmennudel noch irgendwas erwähnen? Ich glaube, im Grunde genommen haben wir das. Was mir halt großartig aufgefallen ist, ist, dass es halt sehr salzarm war, das Essen. Mhm. Dass du aber im Grunde genommen ein komplettes Gericht als ein Nudelgericht bekommst. Also da ist Schweinebraten drauf, da ist gekochtes Ei mit drauf. Du hast Nudeln, du hast nochmal frisches Gemüse, du hast du hast eine Soße und eine Suppe. Das ist ja quasi fast schon, es ist ein Zwei-Gänge-Menü in einem Teller.
In einer Schüssel.
Ja, was so eigentlich alles so, es ist ja eigentlich auch ein Snack, ne?
Es ist ein Fastfood in Japan,
richtig.
Es ist aber ja, ein edles.
Es ist ja, hier ist es ja mit Inbegriff von auch schlechtem Fastfood, so eine Asian-Nudelsnack-Tüte. Mhm. Hat natürlich nichts mit dem zu tun, was wir heute gegessen haben. Aber ja, krass.
Ja.
Kenne ich hier aus unserer europäischen Küche auch nichts. Klar, die Italiener machen Nudeln, aber die machen halt eine Nudel mit ein bisschen Soße.
Mhm.
Ne, wo wirklich die Nudel eigentlich das Haupttragende ist und nicht die Soße. Und da ist ja, du hast eine Nudel und hast halt ein komplettes Gericht da drauf.
Ja.
Also ich bin immer wieder fasziniert, wie anders sich Japan im Verhältnis zum Rest der Welt entwickelt hat, durch seine Abgeschiedenheit. Mhm. Alles, was hier gilt, ist in Japan umgekehrt. Habe ich ganz oft so das Gefühl.
Und finde
das halt wirklich sehr, sehr interessant. Sehr, sehr
und spannend. Es funktioniert auch. Ne? Das ist ja dann auch das Faszinierende.
Ja, es funktioniert teilweise auch sehr exakt, sehr genau, sehr sehr perfekt.
Ja. Ja, das ist so eine Sache, die die Japaner zur Meisterschaft gebracht haben. Die Zutaten an sich, wenn du sie alle nimmst, sind super simpel. Es ist ja auch jetzt nicht eine große Zahl oder dass du irgendeine Zutat von einem Berg bei Vollmond
ernten musst. Naja, also komm, dein Wasser da aus dem
Chinesischen, ja, gut.
Das kommt schon nah ran.
Das kannst du aber
ja auch China.
Okay, aber du verstehst, die Zutaten sind eine Handvoll, aber dadurch, dass so viele Komponenten erstmal sind, die du getrennt zubereiten solltest und dass jedes Einzelne dann auch nochmal ein gewisses Geschick erfordert, das zuzubereiten. Ja. Haben Sie da wieder eine Sache, wo du jetzt nicht sozusagen jeden ungelernten Koch hinstellen kannst und sagen, so mach mal 60 Schüsseln davon fertig?
Ja, kannst du auch, aber dann ist das halt echt was ganz anderes, als wenn ein Profi das macht. Mhm. Ich übrigens auch letztens einen schönen, ja, das war ein Imagefilm, das muss ich dazu sagen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Dieses Wort habe ich mir auch nicht, ich tue mich mit der asiatischen Sprache noch recht schwer. Da ging es um Meisterschaft, ja. Also im Grunde genommen ist das eine Bezeichnung für jemanden, der 60.000 Stunden auf sein Handwerk verwendet hat. Und das war halt auch echt spannend, weil halt viel aus dem es war, glaube ich, alles aus dem asiatischen Raum, was da vorkam. Ich glaube auch alles Japaner, ja, in was für einer Perfektion da gearbeitet wird teilweise, in was für einem Detailgrad. Mhm. Ich finde das super faszinierend, ich finde das super spannend. Und ich weiß ganz genau, ich werde das nie erreichen. Habe ich auch nicht vor, weil es natürlich echt extrem energieaufwendig ist, Meisterschaft in irgendetwas zu vollbringen. Aber was ich jetzt für mich angefangen habe, einfach weil ich es geil finde und weil das halt sowas Rudimentäres ist, was du immer machen kannst, unabhängig davon, wie viel Geld du hast, unabhängig davon, von deiner körperlichen Statur, von deinem Gesundheitszustand, wie ich meine, also es, im Grunde genommen kannst jedermann, Zeit spielt eine Rolle, aber Zeit muss man sich halt einfach nehmen, ist Nudeln machen.
Ja.
Und ich mache jetzt nicht, weil ich mir vorgenommen habe, ich mache jetzt einfach mal x Wochen lang jeden Tag Nudeln, sondern es hat sich so ergeben. Ich nehme mich auch durch so einen Imagefilm. Einmal hat ein chinesischer Koch halt diese Handpulled und Handcut-Noodles gemacht, wobei Handcut jetzt nicht ist, ich roll sie aus und schneide sie dann runter, sondern ich habe halt einen festen Block Teig und im Grunde genommen wird der mit so einem Spatel abgeschabt und fliegt dann in die Flüssigkeit, wo es gekocht wird.
War das dann aus Weizenmehl? Weil ich kenne, das wird dann zum Beispiel auch aus dieser Bodenstärke wird so eine Art Pudding gekocht und da werden dann wieder Nudeln rausgeschnitten.
Das haben sie da nicht gezeigt. Da haben sie halt wirklich dann zum Schluss nur das Schneiden gezeigt. Und das andere war ein japanischer Koch, der halt Soba-Nudeln gemacht hat. Mhm. Und das ist zum Beispiel das, was ich jetzt mache. Ich mache nicht Soba-Nudeln, ich mache Dinkelnudeln. Im Grunde genommen wie eine Weizennudel mit Frischei drinne und schneide die per Hand halt mit einem Messer auf Streifen. Und was du da über diesen ganz einfachen Teig, der aus Mehl, Ei und Salz besteht, ein bisschen Wasser, je nachdem, was für Eier du verwendest oder auch was für eine Art von Nudel du haben willst, da kannst du halt so viel mit diesen vier Zutaten machen. Das ist Wahnsinn, was das für eine Varietät gibt. Also ich nehme Dinkelmehl, 630er, das ist so das Typische, was du überall kriegst. Das ist auch das, wo ich sage, so geil, das ist ein super geiler Ersatz für Weizen. Kostet ein bisschen mehr, ich glaube fast das Dreifache. Das ist für mich absolut okay. Ich brauche für mich pro Tag 120 Gramm. Da mache ich eine ordentliche Portion Nudeln raus. Da kommt halt ein Ei im Schnitt rein, was so bei 60 Gramm liegt. Alles, was zu 60 Gramm fehlt, fülle ich halt mit kaltem Wasser auf. Und dann kommt da rein, ja, ich mache so zwei Prisen Salz mit rein. Also bei 350 Gramm Mehl würdest du halt einen Teelöffel nehmen, da kommst du dann gleich mit zwei Prisen ganz gut rein. Zumal du den Geschmack nach auch noch über die Soße, über das Kochwasser steuern kannst und diese zwei Prisen Salz reichen halt, um das Gluten zu aktivieren beziehungsweise zu regulieren. Das funktioniert sehr gut. Und wo du halt super mitspielen kannst, ist wirklich diese Feuchtigkeit, die du da mit reinbringst. Weil ich halt immer nur mit 120 Gramm Mehl arbeite, wir reden da wirklich von 3-4 Gramm, die einen merklichen Unterschied machen. Ja, ich habe in der Zeit jetzt auch mal, weil wir nichts anderes da hatten, Hartweizengrießnudeln gemacht mit der gleichen Menge an Flüssigkeit. Das ist ein Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist. Die kriegst du per Hand fast nicht ausgerollt. Und ich habe mir halt vorgenommen, ich möchte die Dinger per Hand ausrollen, weil Nudelmaschine bedienen, okay, kann man auch ein bisschen lernen, aber da kommst du sehr schnell an deine Grenzen, weil da ist nicht viel, wo du dich dran entwickeln kannst. Und was ich halt auch mal finde, du hast immer eine Hand zu wenig.
Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Dazu ergänzend wollte ich noch sagen, Ich kenne Nudeln machen eigentlich auch nur so als Event, wo man dann aber auch mehr macht auf Vorrat. Ich fand diesen Ansatz von dir auch spannend, einfach mal so kleine Mengen zu machen. Die sind auch zu handhaben, weil sonst sagt man sich, okay, da müsste man sich jetzt ein Wochenende Zeit nehmen. Oder wenn man jetzt für eine ganze Familie Nudeln macht, was weiß ich, 4 Personen oder mehr. Wobei man da wieder sagen kann, da können dann ja auch gut alle mithelfen. Ne? Also wenn man jetzt für sich allein oder für 2 Leute Nudeln macht, klar, dann macht man das in der Zeit, die das Wasser braucht, zum Kochen zu kommen. Aber für eine
Nur auf Ceranfeld.
Stimmt, du hast ja Induktion, da geht das schneller. Genau. Aber der Punkt ist halt, dass man, wenn man mehr Leute verköstigen muss, dann muss man die halt, oder könnte man sie ja auch mit einbinden in den Prozess.
Also vor allen Dingen mit einer Nudelmaschine, ne? Da geht das wirklich sehr gut. Bei Handgerollt ist es ein bisschen schwierig. Nicht, weil die anderen das vielleicht nicht können, sondern weil du halt vom Platz auch sehr limitiert bist beim Handrollen. Du brauchst schon wirklich sehr viel Fläche dafür. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht einen Tag bereut, weil im Grunde genommen so das Wichtigste, um den Tag zu überleben, ist halt die Ernährung. Mir macht super viel Spaß. Ich habe jetzt in den 3 Wochen echt viel über Nudeln gelernt und ich muss sagen, ich bin noch lange nicht am Ende. Ich werde das jetzt noch eine ganze Zeit so weitermachen.
Weil so im Gegensatz zur Pasta, die du aus der Tüte ziehst, ist es einfach sehr, sehr geil.
Ich finde es total geil. Gekocht sind die Nudeln super schnell. Also wenn es eine Minute braucht, ist schon fast viel. Wirklich das längste nachher ist nicht die Nudel kochen. Das ist klar, das Ausrollen dauert ein bisschen, aber selbst da kommen wir jetzt gleich zu, gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu beschleunigen. Also als erstes Mal muss ich sagen, je weniger Feuchtigkeit du in eine Nudel reinpackst, desto besser kannst du sie al dente kochen, desto schwieriger kannst du sie aber auch per Hand ausrollen. Ja, wie gesagt, Hartweizengrieß, das willst du mit einer Nudelmaschine machen. Auch interessant, die Japaner haben überhaupt keine Nudelmaschine. Ne, in ihrer Kultur.
Okay.
Oder?
Kenne ich mich jetzt zu wenig aus.
Also ich kenne japanische Nudeln, kenne ich nur handausgerollt. Natürlich hat die Industrie Nudelmaschinen, keine Frage.
Darum würde mich jetzt wundern, wenn die hunderte Leute hinstellen.
Nein, ich rede jetzt wirklich von der kulturellen Zubereitung. Und die Italiener machen es, glaube ich, gar nicht per Hand. Ne? Die machen es, glaube ich, wirklich alles mit Nudelmaschine. Es mag vielleicht die eine oder andere gefüllte Nudel geben, die du machst, aber da kommt, glaube ich, keiner auf die Idee, die Nudeln per Hand zu schneiden.
Weiß ich jetzt gar nicht, also.
Ja, und für mich erschließt sich das einfach auch schon daraus, durch die Mehlsorte. Wie gesagt, italienische Nudeln sind hauptsächlich Hartweizengrieß. Das ist harte Arbeit, die auszurollen. Das kriegst du nicht so dünn. Und eine Soba-Nudel ist auch nochmal wieder was anderes. Die musst du ausrollen, die kannst du nicht ziehen. Soba ist halt aus Buchweizenmehl gemacht. Buchweizenmehl sehr gesund, auch gerade bei Diabetes wohl sehr angebracht.
Oder Glutenunverträglichkeit.
Gerade Glutenunverträglichkeit, denn das Besondere an Buchweizenmehl ist einfach, da ist kein Gluten drin oder ganz wenig. Möchte ich jetzt nicht ganz ausschließen. Und Gluten ist halt dieses Klebereiweiß, was halt diese Elastizität mit sich bringt. Deshalb musst du Soba-Nudeln auch, das musst du können. Die werden ganz anders von der Verarbeitung her gemacht, wie zum Beispiel meine Mehl-Ei-Nudeln, Frischei-Nudeln. Und da sind die Messer dann ja auch schon wieder echt interessant. Ne?
Wo du das eben meintest mit der Meisterschaft, ich habe mal gesehen, da hatten die bei irgendeiner Veranstaltung so einen Meister eingeladen, der Soba-Nudeln machte. Da saßen tatsächlich irgendwie in einer riesigen Halle vor einer Bühne Leute und haben diesem alten Mann zugeguckt, wie er in absoluter Präzision diese Nudeln zubereitet hat, dann mit diesem Messer auch in einer Exaktheit diese Nudeln geschnitten hat und dann... Es ist eigentlich eine Kunst für sich, den Menschen dann dabei zuzugucken. Diese Zubereitung ist ja hoch, fast schon ritualisiert, kann man sagen. Und schon spannend, wenn man es so gar nicht kennt, sich das anzusehen.
Ja, vor allem das erste Mal, wenn du es dir anguckst, denkst du, was für Idioten, was machen die da für ein Zinnober von?
Ja.
Und das ist so dieses, okay, du hast keine Ahnung, du hast so wenig Ahnung von der Materie, dass du nicht mal beurteilen kannst, dass du keine Ahnung hast. Wenn du dich dann erstmal so ein bisschen damit beschäftigst, gerade auch, also ich rede jetzt nicht von irgendwie spirituellem, philosophischen Kram, sondern wirklich einfach von chemischen Prozessen, die da stattfinden, ja, verstehst du auch, okay, du kannst diesen Teig nicht machen wie einen Hartweizenteig, mhm, weil der hat halt ganz andere Voraussetzungen, ja, allein dadurch, dass das Klebereiweiß fehlt, mhm, allein die Wasserverteilung, du kannst ihn nicht einfach kneten wie einen ganz normalen Nudelteig, der umso besser wird, je länger du ihn knetest, ja. Mhm. Kommen wir nochmal zu meinen Nudeln, weil wichtig ist, dass wir auch was Praktisches hinten raus haben, was, ja, ihr da gleich so mitnehmen kann. Wir können über die Soba-Nudeln noch viel erzählen. Was ich da zum Beispiel auch spannend finde, ist halt das Messer, mit dem das geschnitten wird. Aber da kommen wir auch später nochmal zu.
Genau. Du hattest jetzt die Nudeln, die du gemacht hast, gebraten. Das ist ja, ja schon pass
auf, also als erstes mal, ich rekapituliere das nochmal ganz kurz. Also 120 Gramm Mehl, ein Ei, circa 60 Gramm. Was an Flüssigkeit fehlt, kann ich mit Wasser auffüllen. Möglichst exakt. Ja, das machst du ein, zweimal falsch und dann hast du viel gelernt. Ich habe also auch schon mal die besten, schlechtesten Nudeln der Welt zubereitet.
Das heißt, wie viel Gramm Ei wären das?
60.
60, okay.
Genau, 1:2.
Das heißt, wenn du ein kleines Ei nimmst, musst du den Rest an Gewicht mit Wasser auffüllen.
Genau. Oh. Dann kommen auf ein so eine Portion halt 2 Prisen Salz in etwa und dann natürlich nicht mit den Händen rein. Das ist eine Sache, die ich aus der japanischen Küche gelernt habe oder aus der chinesischen auch. Du nimmst halt Stäbchen zum Rühren. Mhm. Warum machst du das mit Stäbchen? Ja, wegen der spirituellen Energie. Nein, ist Quatsch. Das machst du, weil du nachher diese Klebrigkeit nicht an den Fingern haben willst und gerade an den Fingernägeln, an den Rändern klebt das immer und du kriegst es kaum raus und es ist halt Verschwendung.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dann ins Ei reingreifst, dann hast du ja, und dann ins Mehl, dann hast du ja im Grunde die Hand gleich paniert, richtig, und richtig schön klebriges Zeug, das kriegst du so schnell nicht wieder abgewaschen. Nee,
und es ist halt, ich habe noch niemanden gesehen, der wirklich geile Nudeln macht, der dann die Hände nimmt, aneinander reibt, alles was da runterfällt, wieder in den Teig reinkriegt.
Ja. Lecker.
Das kann man machen, wenn man dreckige Finger von der Gartenarbeit hat, dass, aha, man sich so ein bisschen Mehl mit Wasser anrührt und das so knetet, um die Finger sauber zu kriegen.
Das erkennt man dann, wenn so graue Streifen nachher in den Nudeln drin sind, diese Würstchen dann drin sind.
Also du nimmst Stäbchen einfach, um diese erste Klebrigkeit zu verrühren und dann kannst du, das dauert keine Minute, ja, dann hast du das verrührt und dann kannst du den Teig anpacken und er klebt dir nicht mehr überall. Hm. Und dann kannst du den halt schön auskneten. Wenn du dann merkst, okay, der klebt doch noch ein bisschen, jetzt nicht an den Fingern, aber er bleibt an der Oberfläche kleben, dann machst du halt ein bisschen Mehl drauf. Mhm. Idealerweise ist die Nudel nachher so, dass sie auch am Nudelholz nicht kleben bleibt. Wenn sie das tut, dünn Mehl drauf. Wir wollen möglichst wenig Mehl nachträglich an die Nudel bringen. Wir müssen auf jeden Fall Mehl mit dran bringen, allein wenn wir sie nachher schneiden wollen. Aber du willst das auf ein Mindestmaß reduzieren. So. Mhm.
Vielleicht zum Kneten nochmal. Also natürlich, wenn man erstmal so eine bröckelige Struktur hat, drückt man mit den Fingern erstmal alles zusammen.
Genau.
Aber wichtig ist natürlich auch, dass man da nicht so Matsche-Patsche einfach immer nur so mit einer Greifbewegung knetet, sondern dann mit dem Handballen. Ne?
Richtig. Ich habe da irgendwann mal ich glaube, es geht 20 Sekunden oder eine Minute, ein Video macht Küchen Basics Teigkneten. Das packen wir auch mit in die Liste rein. Dann sieht man das einfach mal ganz kurz so, was mit Kneten gemeint ist. Das funktioniert bei Broten auch so. So kriegst du Brote halt in die runde Form. Bei Pizza funktioniert es auch super. Mhm. Und in dem Fall der Nudel kneten wir das übrigens, um das Gluten zu aktivieren. Im Unterschied zu einem Hefeteig, also da wollen wir auch das Gluten aktivieren, aber bei einem Hefeteig wollen wir vor allen Dingen auch schon Luft reinkriegen, damit nachher wirklich eine schöne poröse Struktur da entsteht, was bei der Nudel nicht entsteht.
Nee, soll nicht.
Deshalb müssen wir sie auch dünn ausrollen. Mhm. Ja? Im Gegensatz, wo wir jetzt sagen, bei der Nudel, oder wo du sagtest, bei der Nudel soll keine poröse Struktur entstehen, wo das entstehen soll, ist die Spätzle. Mhm, ne, da wird es ja wirklich geschlagen, bis der Teig Blasen wird.
Ja.
Daran siehst du halt, das Gluten ist aktiviert, ja, das bildet Kammern, wo die Luft nicht einfach raus kann. Du hast ordentlich Luft runtergemacht. Mhm. Und wenn du die dann nachher halt reinschabst oder über eine Reibe jagst, je nachdem, wie du das machst, dann hast du ja nicht so eine kompakte Nudel wie eine Hartweizennudel oder eine Volleinudel, Frischeinnudel, sondern du hast wirklich so eine leicht luftige Struktur, die natürlich auch gut Soße dann aufnimmt.
Natürlich.
Für die Nudel ja auch gedacht ist. Ja, ich knete das Ganze, ich rolle das Ganze aus, vor allen Dingen, wenn es mir zu hart ist, dann rolle ich es gerne ein paar Mal aus. Wie gesagt, liegen lassen, wenn du merkst, okay, ich kriege das Gummi nicht verarbeitet. Das legt sich halbe Stunde spätestens, kannst du den Teig wirklich schön ausrollen. Wichtig dabei ist, den Teig abdecken, dass er nicht austrocknet, weil dann wird es auch wieder schwieriger, ihn zu kneten, beziehungsweise auszurollen. Und wer es ein bisschen leichter haben will oder vielleicht auch nicht so viel Zeit hat, kann ein bisschen mehr Wasser mit reinmachen. Mhm. Ich rede jetzt von ein bisschen mehr Wasser, einfach die Hand nochmal feucht machen und das mit reinkneten. Nicht mehr, weil sonst wird es wirklich, dann leidet die Nudel darunter. In der Qualität, in der, vom Ausrollen her, dann wird es einfach klebrig, dann musst du wieder mehr, dann hast du das Ganze.
Muss man nicht zu einem See in China fahren, sondern zur Nordsee.
Wieso zur Nordsee?
Um mehr Wasser.
Ja, um mehr Wasser, genau, das stimmt. Ja, und was ich dann zum Beispiel mache, gerade wenn ich den Teig etwas feuchter mache, wenn ich es ein bisschen eilig habe, dann kann ich den Teig auch wunderbar ein bisschen ziehen. Das mache ich sowieso einfach, um mir so ein bisschen das Rollen. Ausrollen zu erleichtern. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt mit dem abgesägten Besenstiel. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also 2-2,5 Zentimeter Durchmesser, das ist so das Ideale, was du haben willst. Mhm. Ich habe mir eine Meterleiste gekauft und habe die jetzt auf 2,50 Zentimeter Stücke gekürzt. Perfekt. Mhm. Dadurch, dass du es so lang hast, kannst du den Teig auf den Tisch legen. Mit einer Hand drückst du quasi leicht auf das Nudelholz und das andere Ende des Nudelholz liegt außerhalb der Tischkante.
Das hältst du nur fest.
Da schließe ich die Hand ganz drum. Ich drücke nicht, sondern einfach nur, um es zu führen, um es nach vorne zu führen.
Ja.
Und das mit ein bisschen Übung, dann bist du echt sehr fix bei der Sache. Was übrigens auch noch ganz schick ist, wenn du so eine Nudel machen willst und du willst die jetzt für den Abend zum Beispiel vorbereiten oder so, dann kannst du dir auch einfach ein kleines Gestell bauen. Du nimmst halt mehrere dieser Nudelhölzer, nimmst das Nudelholz und hängst das in das Gestell und kannst die Nudel darauf dann auch trocknen lassen.
Ja, ja, genau.
Oder wenn du einfach noch ein bisschen Zeit hast, dann kannst du die Nudel ein wenig trocknen lassen, dass du sie nachher beim Schneiden besser auseinanderkriegst. Mhm.
Wobei die, wenn du Ei verwendest und das jetzt am Vormittag oder so für abends vorbereitest, würde ich sie vielleicht dann noch im Kühlschrank aufbewahren. Aber da könnte man ja auch irgendwie...
Da kannst du auch so ein Gestell reinhängen.
Genau.
Oder wie gesagt, ich sag mal, du hast dann noch eine Stunde, bis du die Nudel brauchst, dann hängst du hin, dann klebt es nicht so beim Schneiden zusammen.
Stimmt.
Wieder wesentlich weniger Mehl. Mhm. Den Teig rolle ich so dünn aus, wie ich es hinkriege. Dann meliere ich den, also ich streue Mehl drauf und verteile das schön mit der Handfläche überall und lege den dann mehrfach übereinander. Das ist auch eine Sache, das kann ich jetzt gar nicht in Worte so genau fassen, wie der Teig aussehen muss, wie sich das anfühlen muss, dass er nicht verklebt. Das ist wirklich einfach Übung. Deshalb, es lohnt sich einfach mal ein paar Tage hintereinander Nudeln zu machen. Ich lege mir den Teig dann so zusammen, dass ich nachher, ja, so Smartphone-Breite habe ich dann nachher. Wie viel sind das? 5 Zentimeter vielleicht? Mhm. Also 5 Zentimeter Breite habe. Und dann schneide ich das wirklich mit dem Messer runter. Sehr wichtig dabei ist, dass das Messer richtig schön scharf ist. Nicht, weil man es sonst nicht geschnitten kriegt, sondern wenn die Klinge zu breit ist und eine stumpfe Klinge ist halt sehr breit, die ist halt gerundet und nicht wie ein Keil geformt, dann drücke ich den Teig an den Schnittkanten zusammen. Das will ich ja nicht. Ich will ja nachher nicht dicke Teigflotschen da drin haben, sondern ich möchte eine lange, dünne Nudel haben. Und dann schneide ich das möglichst gleichmäßig. Anfangen kann man da super mit Bandnudeln, ja. Das funktioniert ganz hervorragend und je
oder Lasagne, da musst du
gar nicht schneiden. Lasagne ist natürlich ganz besonders gut. Und je geübter du bist, desto feiner kannst du es dann halt auch schneiden. Jetzt will ich doch einmal ganz kurz auf die Messertechnik kommen, denn für die Soba-Nudeln nimmst du ein Messer, was einseitig geschliffen ist. Das heißt, du hast nicht wie unsere Messer ein V-Keil. Ich weiß, wir müssen gleich aufhören, ich komme auch gleich zum Schluss. Sondern du hast wirklich eine plane Seite und dann für Rechtshänder ist es halt rechts, ist rechts die Phase, also die Verjüngung angeschliffen. Das heißt, du kannst wirklich sehr, sehr exakt direkt von oben runterdrücken. Und wer mal nach Soba-Nudeln sucht oder in unseren Videos wird es dann auch drin sein, der sieht mal so ein Soba-Messer. Das funktioniert halt ganz anders als so ein normales Messer. Der Griff ist dann nämlich oberhalb der Klinge. Also das Ganze sieht aus wie so ein U, was du auf die Seite legst. Mhm. Unten hast du eine riesengroße, sehr kräftige Klinge und oben ist der Griff und du übst dadurch den Druck auf die Mitte der Klinge aus und benutzt das ja wie so eine Schere ist das ja im Endeffekt.
Ne? Ja.
Du scherst zwar nicht irgendwo gegen, sondern drückst halt auf die Arbeitsplatte drauf Und bei den Sobanudeln nimmst du dann zum Beispiel auch nicht Finger, wo du das Messer dran führst, sondern das funktioniert halt mit einem Brett, wo das Brett halt dann die Führung übernimmt. Deshalb kann man sie damit dann auch sehr exakt schneiden. Mache ich im Alltag natürlich nicht. Ich nehme ein ganz normales Messer, sorge aber dafür, dass das halt richtig schön scharf ist. Und ich halte das Messer nicht gerade. Ich halte es leicht schräg, dass ich so ein bisschen diese plane Seite imitiere und damit dann auch möglichst fein schneiden kann. Wobei bevor fein erstmal gleichmäßig schneiden dran ist.
Genau, also die Breite ist quasi egal. Ihr solltet nur eine wählen und dabei bleiben.
Genau, und fein wirst du dann automatisch dadurch, weil du über 100 Gramm kriegst.
Muss man jetzt auch nicht mit einem Zentimetermaß ausmessen, aber genau. So, dass es fürs Auge einigermaßen passt.
Genau, und für die Garzeiten ist halt besonders wichtig, dass der gleichmäßig ausgerollt ist. Die ganzen, also die Nudeln koche ich nachher in Salzwasser, ja. Das heißt, ich koche das Wasser auf, schmeiße die Nudeln rein, rühre gleich vorsichtig auch mit Stäbchen drin um, dass die Nudeln sich schön lösen, also dass da keine Klumpen entstehen. Und wenn das Wasser aufgekocht ist, ach, je nachdem, wie dick ich es ausgerollt kriege, sind das 30 Sekunden bis eine Minute. Dann sind die Nudeln gar. Kann man auch super probieren, sind sehr schön al dente dann. Abkippen, einmal kaltes Wasser, kurz ein bisschen rüber. Keine Sorge, die Nudeln sind dann nicht kalt. Das kalte Wasser sorgt einfach dafür, dass die Stärkeschicht außen drumherum nicht zu stark miteinander verklebt. Dann kann man die Nudeln an die Seite stellen. Wenn man sie dann braucht und merkt, ah, okay, sie sind wieder verklebt, wirklich einfach eine flache Hand voll kaltes Wasser drauf, einmal durchmengen und schon ist dieses Ganze aufgelöst. Ja, also schon sind wieder die einzelnen Nudeln vorhanden. Und meine Zubereitungsart jetzt für meine typisch chinesischen Nudeln ist ganz einfach. Ich nehme halt das, was ich an Gemüse da habe. Sei es Kohl, sei es Lauch, sei es Möhre, sei es Petersilienwurzel, sei es Sellerie, sei es Stangensellerie, sei es Paprika, sehr gerne Spitzpaprika, liebe ich sehr, ist halt viel verträglicher als die normale Rundpaprika, wenn du aufstoßen musst, hast du da wirklich nicht dieses Problem, was du bei normaler Paprika hast.
Und du hast auch feineres, also dünneres Frucht, also Fleisch, so dass du sie eigentlich auch feiner schneiden und verteilen kannst.
Ja, und die Schale ist halt auch nicht so dick, weshalb sie halt bekömmlicher ist. Ist auch, ich glaube, sogar günstiger als die normale runde Paprika. Also ich kriege sie momentan sehr, sehr günstig. Was habe ich noch? Pilze mit drin. Also alles, was nicht einen besonders hohen Wasseranteil hat, packe ich da sehr gerne mit rein.
Und natürlich ein bisschen Fleisch, ne? Wenn man mag.
Ja, aber das brate ich erstmal an, auch schön in Öl. Ich nehme auch Olivenöl, erhitze das sehr stark. Ich habe nur so einen Teflonwok, der funktioniert aber auch recht gut dafür, schwenkt das halt immer schnell durch. Das heißt, bevor ich anfange zu kochen, muss das ganze Gemüse geschnitten sein. Ich kann nicht anfangen, Zeus da reinschmeißen und fange dann an, anderen Kram zu schneiden. Das geht schief, weil es sehr schnell fertig ist, weil das sehr hohe Temperaturen sind. Asiatische, chinesische Küche vor allen Dingen heißt, schneid deinen Kram vorher und fang dann an zuzubereiten. Ganz wichtig. Ich mache das Gemüse und jetzt kommt das Hähnchen. Ich nehme halt im Alltag immer Hähnchen, nehme eine Hähnchenbrust und die hacke ich halt richtig mit dem Beil durch. Die kommt dann mit dran. Und das Schöne ist, dadurch, dass es gehackt ist, hast du überall kleine Würfelchen Hühnchenfleisch. Es ist sehr schnell gar. Es ist sehr schonend. Ich brauche wenig Fleisch. Ich kann das reinmachen, nachdem ich das Gemüse gebraten habe. Dann packe ich Sojasauce mit dran. Der aufsteigende Dampf hilft dann auch nochmal, das Hühnchenfleisch gar zu kriegen, was sowieso sehr schnell geht, weil es halt sehr klein geschnitten ist. Wenn ich jetzt frisches Hühnchenfleisch kaufe, kann ich das marinieren mit ein bisschen Speisestärke und mit ein bisschen Sojasauce. Ein bisschen Ingwer kann ich mit dran machen. Das hilft alles, das Fleisch zarter zu bekommen, gerade auch der Ingwer. Und ganz zum Schluss haue ich dann einfach die Nudeln einmal mit rein, schwenkt das richtig schön durch, dass alles schön vermengt ist. Wie gesagt, wenn die Nudeln vorher verklumpen, einfach so ein ganz bisschen Kaltwasser ran auf den Teller. Und ich mache, wenn ich alleine esse, 120 Gramm Nudeln, mindestens das volumentechnisch, nicht gewichtstechnisch, volumentechnisch das gleiche an Gemüse, wenn nicht sogar das Doppelte manchmal. Und wie gesagt, so eine Hähnchenbrust hat ungefähr 160 Gramm. Das ist ein Bombenessen, das ist super schnell gemacht, das ist super gesund, super abwechslungsreich. Also mir wird das immer noch nicht langweilig. Ich freue mich jeden Tag darauf und reicht für den ganzen Tag.
Ja, besser geht's doch gar nicht.
Und ich kriege meinen Abwasch sogar in der Zeit, wo das Essen zubereitet, kriege ich das alles schnell weg. Das Brettchen, ich mache die Arbeitsfläche sauber machen, ganz wichtig. Das haben wir letztes Mal bei den Gyoza leider vergessen. Den Teig für die Gyoza mache ich ja mit kochend heißem Wasser oder mit heißem Wasser. Mhm. Das mache ich, damit der Kleber aktiviert, das Gluten aktiviert wird, es einen elastischen Teig gibt, ich es nicht lange kneten muss. Mhm. Genau das will ich ja beim Saubermachen nicht. Ich will den Kleber nicht aktivieren. Das soll mir nicht mein Putztuch verkleben. Ich möchte das Mehl von der Arbeitsplatte runterkriegen, ohne nachher den Putzlappen wegschmeißen zu müssen, ohne alles zu verkleben. Ganz wichtig, kaltes Wasser nehmen zum Putzen.
Ja, auch übrigens zum Händewaschen.
Genau. Ne? Wenn du da mit heißem Wasser anfängst, kein Wunder, dass dir alles verklebt. Ne? Kaltes Wasser, das geht super. Das nochmal als Tipp nach außen hin. Unsere Zeit für heute ist abgelaufen, Kai. Du musst los. Ich will dich nicht rausschmeißen. Es gibt einige Leute, denen ich zu danken habe. Ich werde gucken, dass ich das jetzt alleine dann noch aufnehme, wenn ich es nicht schaffe. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die uns unterstützen hier beim Reboot. Unsere Hardware krächzt echt aus den letzten Löchern. Wir nehmen so lange mit der Hardware auf, wie wir können. Hoffen aber, dass wir bald ein neues Aufnahmegerät kriegen. Ein Headset konnte ich jetzt schon anschaffen, dank der Hörerunterstützung. Das finde ich total super, finde ich total toll. Auch euer rein schriftliches oder verbales Feedback bestärkt uns stark, da drin weiterzumachen. Wir machen weiter, wir haben was zu erzählen. Wir freuen uns, dass wir da sind, jetzt als neues Team auch. Und mein ganz herzlicher Dank geht vor allen Dingen auch an Kai, weil ohne Kai hätte ich das jetzt nicht wieder angefangen. Das muss auch mal ganz klar so sein. Guck doch mal bei Kai auf die Wishliste und unterstützt ihn da. Das wäre ganz toll. Das letzte Wort hat wie immer der Kai.
Ja, ich hoffe, ihr konntet unseren vielen Ideen in dieser Folge folgen. Wir sind ja ein bisschen hin und her gesprungen, aber ihr wisst ja, wir schreiben die Rezepte auch wieder auf die kulinarikast.de Seite. Wenn ihr da also was ausprobieren möchtet, dann findet ihr da nochmal ganz strukturiert die die Zutaten und die Rezeptschritte beschrieben.
Genau. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und
tschüss.
Kocht euch was Schönes.